Hallo, ich bin Wiebke und ich nutze meine Stimme für die Demokratie, damit eben nicht nur gemeckert wird über die da oben, sondern damit ich mitgestalte, wie wir leben. Und ich finde, wir sollten alle mal drüber nachdenken, wofür wir eigentlich sind und wofür auch du ein Zeichen setzen kannst. Wir leben in einem Land, in dem so vieles eben nicht selbstverständlich ist. Dass wir in Frieden leben, dass wir unsere Meinung frei äußern können, dass wir Menschen helfen, die in Not sind und ja, dass wir unsere Stimme eben Parteien geben können, die sich auch weiterhin für Demokratie einsetzen. Also, ich gehe wählen, du auch. Gib der Demokratie deine Stimme.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fußballfrequenz mit dem Zeitspielmagazin. Wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen und das Zeitspielmagazin hat sich nicht lumpen lassen und zur ersten Folge des Jahres sind die beiden Herausgeber zu Gast. Zum einen Frank Willig. Hallo Frank.
Ja, hallo Nick und alle anderen.
Und zum anderen, ihr seid ihn ja gewöhnt und kennt ihn, Hardy Grüne. Hallo Hardy.
Ja, hallo alle da draußen.
Wir sprechen über die Zeitspielausgabe Nummer 37, nennt sich Platzverhältnisse, findet ihr aktuell natürlich beim Zeitspiel-Magazin.de im Shop. Und ihr zwei habt im Vorgespräch von Schnee gesprochen und dass bei euch die Winterkatastrophe ansteht. Wie sieht's aus?
In Hannover sagst du jetzt?
Ja, fangen wir mit der Großstadt an.
Also bei uns hat heute richtig viel geschneit und pünktlich zum Trainingsauftakt von uns, von Arminia Hannover in der Oberliga. Am Samstag soll bei uns Auftakt sein, das Rudolf-Kaiser-Stadion ist jetzt komplett zugeschneit und da wollten wir ja eigentlich rein am Samstag und jetzt muss man gucken, was der Trainer sich dann ausdenkt. Wir haben ja noch die Möglichkeit, kurzfristig dann nochmal hier an der Uni auf den Kunstrasenplatz zu gehen, aber da wird es wahrscheinlich mit Schnee auch nicht viel besser aussehen, aber mal sehen, das ist ja um diese Jahreszeit auch nichts Neues. Also Spaghetti essen dürfte auf jeden Fall stattfinden. Nach dem Training.
Okay. Hardy, bei dir auf dem Land, wie sieht's da aus?
Ja, wunderbar. Schön weiß alles. Also ich mag ja solche Landschaften tatsächlich ganz gerne. Und was ich echt liebe, ist die Ruhe, die dann ist. Also wenn du jetzt aus der Haustür rausgehst, dann hörst du ja gar nichts mehr, weil der Schnee alles schluckt. Das ist schon was sehr Schönes. Fußball hat Frank eben schon gesagt, hier ist da sowieso noch nichts los bei den SG Bergdörfern. Zum Fahrradfahren ist natürlich eine Katastrophe. Ich habe eh noch nicht so Bock. Ich bin ja seit ein bisschen über 4 Wochen aus Marokko zurück und seitdem haben wir hier so eine nasse Kälte und das ist nicht so mein Lieblingswetter und jetzt kommt noch Schnee dazu. Naja, mal gucken. Also da freue ich mich dann doch schon darauf, wenn es wieder schöner wird und ich auch wieder ein bisschen im Sonnenschein kurbeln kann.
Ich will wieder mal Insights haben. Wie war das im Redaktionsgespräch untereinander, als der Vorschlag kam, lass uns mal eine ganzes Heft voll machen mit Platzverhältnisse. Ich könnte mir vorstellen, Hardy, da waren einige Fragezeichen im Raum, oder?
Nee, da kam erstmal geiles Thema. Weil, glaube ich, jeder sofort eine Vorstellung davon hatte, dass das ein Thema ist, was unglaublich breit ist. Also das ist nicht so spitz wie jetzt bei irgendeinem historischen Thema, wo wir uns auf ein bestimmtes Ereignis konzentrieren oder auf eine bestimmte Zeit, wie jetzt 74, 75 Gründung der zweiten Bundesliga, sondern da kannst du ja richtig, richtig reingehen und kannst ganz wilde und absurde Sachen rausfinden. Und so war es dann natürlich auch, nachdem wir so die erste Vorrecherche gemacht hatten, hatten wir Material für ungefähr 5 Hefte. Das ist nicht ungewöhnlich für das, was wir machen. Und dann musst du halt ein bisschen raussuchen. Und ist ein schönes Thema.
Ich fand dieses Thema, also ich habe mich im Vorfeld schon gefragt, okay, Platzverhältnisse, was soll da jetzt groß rauskommen, dass du da gleich massenweise Seiten mitfüllen kannst. Wie war das bei dir, Frank, als das Thema aufkam?
Also ich habe gewartet schon seit 2 Jahren, dass das endlich drankommt. Muss ich echt sagen. Das ist ja ein typisches Zeitspielthema schon mal. Ne? Also das ist ja, eigentlich ist es abseits vom Thema, dass man drüber schreibt. Das kommt immer mal wieder vor, wenn irgendein Spiel gewesen ist, wo jetzt die Platzverhältnisse vielleicht ein bisschen besonders waren, dass es mal kurz erwähnt wird. Aber dass das jetzt wirklich mal ein längeres Thema ist, kommt ja nie vor, also kommt es im Zeitspiel vor. Und es ist ja aber auch ununterbrochen eigentlich auch ein Thema. Jedes Mal, wenn es Herbst wird, sagt der Trainer, ja Mensch, mal gucken und sowas, der Platz wird tief sein und dazu haben wir ja noch 3 gesperrte Spieler und können wir das dann vielleicht zumindest in der Oberliga dann halt schon so, kann man das dann vielleicht auch einfach mal ausfallen lassen, die Platzverhältnisse geben es ja her, dass wir spielen, sie geben es aber auch her, dass es der Schiedsrichter dann vielleicht auch gar nicht mehr anpfeift, das Spiel. Und diese Diskussionen sind ja immer da und die sind so vielschichtig dann halt und dazu, auch in der Gegenwart sind sie immer noch sehr vielschichtig und dazu kommt noch die ganze Vergangenheit und wenn Hardy sagt, dass man da vielleicht 5 Bücher von oder 5 Hefte von füllen kann, glaube ich auch locker. Wir streichen ja sowieso immer raus und in dieser Ausgabe ist man das dann halt auch tun. Und ja, von daher richtig drauf gefreut und richtig froh, dass das Heft jetzt da ist. Und ist auch cool geworden, finde ich. Auch an die Bilder sind natürlich auch immer klasse bei so einem Thema, ne?
Ja, du hast der Grafiker des Heftes oder Layouter, genau. Ja, das stimmt allerdings.
Ja, die Bilder sind klasse, ja.
Würde mich interessieren, wie ist das eigentlich bei euch? Also ich habe in meiner Jugend schon auf Rasen gespielt und habe dann eigentlich erst das erste Mal, wie ich hier in Westdeutschland war, auf Asche spielen müssen. Also wie ist das bei euch mit den Platzverhältnissen? Was wart ihr so in der Jugend gewöhnt?
Also ich habe beim OSV Hannover gespielt in der Jugend, die komplette Jugend durch. Und ja, hört sich erstmal gut an, weil es ein bekannter Verein ist. Es ist aber auch die Zeit gewesen, als er dann von... Ja, oben immer pro Saison die Herren dann einen weiter runtergegangen sind und zwar ja dazwischendurch auch, glaube ich, der am niedrigst spielendste Ex-Profi-Club in Deutschland, als sie dann in der Kreisklasse auch gelandet sind. Als ich angefangen habe, waren sie, glaube ich, Verbandsliga damals, die Herren, aber was entscheidend war halt auch, dass der Verein halt Klamm war und wir haben sowieso auf dem Ascheplatz die ganze Zeit auf dem Tennenplatz trainiert und durften dann selten nur auf Rasen. Und alles andere, Kabinen und alles, war natürlich dann auch ganz schön runtergerockt. Also es war zwar ein cooler Traditionsverein mit einem schönen Ostädter Stadion, wo man auch mal rein konnte, aber so insgesamt war es schon auch eine raue Fußballzeit, sagen wir es mal so. Hat nichts mit den heutigen Platzverhältnissen zu tun.
Und du, Hardy?
Jo, ich habe in Dortmund habe ich nicht im Verein gespielt, da haben wir im Volkspark gespielt, auf einer richtig schönen Wiese, da habe ich meine Terrier-Fähigkeiten gefestigt. Sag mir, wen ich decken soll, dann kriegt er keinen Ball mehr. Und dann nach dem Umzug nach Göttingen bin ich beim RSV Geismar eingetreten, späterer Fusionspartner von Göttingen 05, also die Benzstraße, die berühmte. Da hatten wir ein Kleinfeld für die, was war das, C-Jugend, glaube ich, damals. Und da sind wir gar nicht auf den großen Rasen. Das Kleinfeld war allerdings auch Rasen. Aber wir hatten einen Trainer, der hat uns so dermaßen über diese Banden hoch und runter gescheucht. Also dem war, glaube ich, die Konditionsarbeit sehr wichtig. Das war so gar nicht mein Ding. Und dann habe ich mein erstes Spiel für diese C-Jugend gemacht bei der Spielvereinigung Göttingen, also der Erzrivale. Und da durfte ich dann auf Asche spielen, weil die das natürlich... Klar, bei der SVG, die haben einen Rasenplatz, einen ansonsten haben sie nur Asche. Und da haben wir dann drauf gespielt. Und das war meine erste Erfahrung mit Asche. Das ging so. Wobei, ich bin ja nie ein Filigrantechniker gewesen. Eher so ein rustikaler Fußballer. Insofern ist der Untergrund nicht ganz so wichtig.
Wie ist es, wenn wir über Platzverhältnisse sprechen? Was sind so die kuriosesten Spiele, die ihr machen durftet? Also wo die Platzverhältnisse entsprechend kurios waren? Vielleicht Hardy zu Beginn?
Also ich habe in Bristol bei den Rovers mehrere Spiele gesehen, wo ich gedacht habe, das wäre in Deutschland undenkbar, dass dieses Spiel angepfiffen wird. Wo der Regen wirklich waagerecht kam, der Platz eigentlich schon unter Wasser stand und dann wurde trotzdem gespielt. Noch krasser in Wales, oben im Norden, ist ja ein guten Freund, der leider vorletztes Jahr gestorben ist, mit dem habe ich sehr viele Spiele gesehen. Und wenn du da im Dezember, Januar unterwegs bist, dann hast du eigentlich alle Wetter ganz aufeinander. Und das heißt, du hast dann schon mal Spiele, wo du am Anfang Sonnenschein hast und mittendrin kommt dann ein Sturm und mit fett Regen, dann ist alles unter Wasser, dann kommt die Sonne wieder raus. Naja, Großbritannien halt. Und wenn ich das jetzt so erzähle, dann vermute ich mal, dass der Kollege Willig zu dem Thema Wetter, Wind und so auch ein bisschen was zu erzählen hat.
Du spielst natürlich jetzt auf die Färöer an, ist klar.
Richtig.
Das ist ja auch ein Thema in dem Buch. Da ist es auch beschrieben, irgendwie, wie windig es auf den Färöern sein kann. Die Platzverhältnisse sind an sich ja erstmal guter Boden. Das ist ja fast alles, bis auf einen Platz, alles Kunstrasenplätze. Aber eben der Wind spielt eine große Rolle. Und die Sachen, die du gerade erwähnt hast, Hardy, da kann man aber auch im Lokalen auch heute noch finden. Also wir haben ja auch seit 28 im aktuellen Heft auch das Aufmacherbild. Da sieht man, dass es auch in Emden so wie in Wales sein kann. Und in Emden ist es ja eigentlich immer so. Der Boden ist ist ja immer so eine Melange aus ja, Wasser, Sand, Gras, Schlamm und in diesem Fall noch Schnee und Eis von vorher gewesen. Das Spiel halt, was bei einem Aufmacher da abfotografiert wurde, das hat am Nikolaustag stattgefunden und sollte unbedingt durchgezogen werden, weil es noch ein Nikolaus-Singen gab an dem Tag. Und ja, das ist kurz nach dem Abpfiff dieses Fotos. Ist jetzt schade, dass es vielleicht der ein oder andere Hörer nicht sehen kann, aber es ist halt schon echt krass umgegraben, der Platz. Und das gibt's also heute auch noch. Und bei mir zu Hause gegen Atlas Delmos, du hast gesagt, das Wetter ändert sich da schnell, auch in Wales kommt dann mal auch ein Schauer, dann nachdem kurz vorher die Sonne geschienen hat. Das hatten wir vor dem Spiel bei uns im Rudolf-Kalbert-Stadion, als Atlas Delmhorst bei uns zu Gast war. Und da hat es auch 5 Minuten vor dem Anpfiff einen richtigen Platzregen gegeben. Die Zuschauer waren alle schon da und dann haben die Schiedsrichter dann trotzdem angepfiffen. Und der Platz sah wirklich unglaublich aus. Und das war das letzte Spiel in der Hinrunde. Also es ging danach Gott sei Dank dann erstmal in die Winterpause. Und ich hätte echt nicht gedacht, dass man da im Frühling überhaupt wieder drauf spielen kann. Aber haben dann die Leute, die sich um den Platz schön gekümmert haben, dann doch einigermaßen gut hinbekommen. Also es gibt schon krasse Spiele. Immer noch.
Also ich kann mich noch an ein Spiel erinnern, wir haben ja so eine Fanclub-Mannschaft gehabt mit 05 und auch immer mal gegen die Fans von Arminia Hannover gespielt. So sind Frank und ich uns ja auch begegnet. Und ich glaube, das war in Norderstedt, vor dem Spiel beim SC Norderstedt. Und da hatten die den Aschenplatz und der stand quasi unter Wasser. Also jetzt nicht richtig hoch, aber der stand unter Wasser. Und darauf haben wir gespielt und da war ich schon im Tor. Ich bin ja vom Linksverteidiger zum Torwart gewechselt und das war genau meine Position dann auch. Und das hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht. Auf dem Platz da, auf dem Aschenplatz, der so ein bisschen unter Wasser steht, mich da durch den Strafraum zu bewegen, das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich sah natürlich aus wie Sau hinterher, aber war schön.
Hadi, Frank hat für uns das Wort Geschichte fallen lassen. Bei Platzverhältnisse, was hat's da mit Geschichte auf sich? Wo gibt's da einen Zeitpunkt, wo sowas überhaupt anfangen würde?
Ja, das ist ja von Anfang an. Also Platzverhältnisse, das ist ja auch ein spannender Aspekt an dem Thema, dass es ja eigentlich von Anfang an zum Fußball gehört. Und die Frage haben wir ja noch gar nicht thematisiert jetzt in der Frühzeit. Aber die Frage, wo können wir überhaupt spielen, die hat sich ja eigentlich jedem Verein gestellt, also jeder Mannschaft gestellt. Die mussten dann erstmal irgendwie gucken, dass es eine gerade Fläche gibt und dann mussten die Tore dann noch hingetragen werden. Und dann ist da halt auch die Frage gewesen, wie sieht der Platz eigentlich so von seiner Substanz aus? Da gibt es wilde Geschichten aus Berlin, wo dann mitten auf dem Platz ein Baum steht, da muss man drumherum spielen. Das ist aber wirklich die ganz frühe Anfangszeit, da haben wir auch tatsächlich nicht thematisiert, weil das ist dann einfach zu historisch und ja auch nur ein kurzer Zeitraum gewesen. Ansonsten geht es einfach früh los und ich glaube, es geht auch früh los mit dieser Frage, wenn mein Platz besser ist, welchen Vorteil habe ich davon, beziehungsweise wenn mein Platz schlecht ist, welchen Vorteil habe ich davon, wenn eine technisch starke Mannschaft kommt. Also das, was Frank schon vorhin mal andeutete, ja, wir haben da 3 Verletzte und es hat ein bisschen geregnet und kannst du noch mal mit der Gießkanne drüber gehen und gerade im Strafraum und dass der Schiedsrichter vielleicht sagt, oh nee, da kann ich nicht drauf spielen. Das ist, glaube ich, etwas, was historisch auch stattgefunden hat. Was natürlich ein Riesenunterschied zu heute ist, ist, dass das ist einfach Rasen gewesen. Also mit ein bisschen Drainage, aber eigentlich nicht. Wir haben ja eine Geschichte von Rot-Weiß Essen drin aus dem Januar 1970 mit absurden Fotos eigentlich, also unfassbar, dass auf diesem Boden Bundesliga gespielt wurde. Und da hat der Platzwart dann einfach Torf und Sand drauf geknallt ohne Ende, bis der einigermaßen bespielbar war. Und das ist dann so nach einer Viertelstunde so ein Gemisch gewesen. Ich kann mir das dann vorstellen wie so Tapetenkleister, auf dem du dann Fußball spielen sollst. Also alles klebt und du kannst eigentlich nicht mehr spielen. Und so, da hat Rot-Weiß Essen dann Borussia Mönchengladbach, damals angehender deutscher Meister, die haben sie 1-0 geschlagen, haben Klassenerhalt geschafft. Also Platzverhältnisse ist halt ein breites Thema.
Ihr habt einen Text drin, im Mythos Wetter. Und da geht's um Fritz Walder und sein Fritz Walder Wetter. Immer wenn es regnet, ist er dann gut drauf. Und ich frage mich, ist das nicht eigentlich im Fußball so eine allgemeine Floskel? Also bei Borussia sagt man auch immer, wenn es regnet, das ist Borussenwetter. Also ich glaube, dass bei jedem Verein so, wenn es regnet, ist das irgendwie das Wetter des jeweiligen. Wie ist das, Frank, deine Erfahrung, was das Thema angeht?
Ja, wir haben es ja auch in dem Artikel, hat Adi auch darüber auch geschrieben, dass Fritz Walter Wetter dann, was er dann auch 1954 uns die Weltmeisterschaft gebracht hat, weil der technisch beschlagene Fritz Walter genau sein Wetter vorgefunden hat, ist natürlich irgendwie was wenige sicherlich bestätigen werden. Also das liegt ja auch auf der Hand, wenn das Wetter eben nicht so gut ist, dass dann eben einer, der vielleicht technisch begabt ist, ein Ballzauberer sozusagen, da seine Probleme wohl auf dem Platz haben wird, als auch dann vielleicht eher bei 25 Grad spielen kann als bei 8 Grad und Regenwetter und da seine Trümpfe auch spielen lassen kann. Also, aber gut, letzten Endes ist es dann vielleicht auch eben einfach so fast egal gewesen in diesem Moment. Es hat eben angefangen zu regnen und dann sagt man eben so, das ist jetzt dein Wetter und dadurch, dass es angefangen hat zu regnen, gewinnen wir jetzt eben auch einfach das Spiel und können es gar nicht mehr verlieren. Das ist dann so eine psychologische Motivation vielleicht dann eben einfach. Aber ich glaube nicht, dass es wirklich fundiert begründbar ist.
Hardy, ich glaube auch, das ist ein Mythos, ne? Also bei Fritz Walter kommt ja dazu, das liegt ja gar nicht am Wetter, sondern das ist ja der Legende zufolge. Ich habe das nicht verifizieren können. Fritz Walter hat ja im letzten Kriegsjahr Malaria bekommen und der soll dann angeblich danach Schwierigkeiten gehabt haben, wenn es zu warm war. Da hat er sich nicht wohl gefühlt und deshalb hat er so ein Wetter bevorzugt. Also das hat ja gar nichts mit dem Platzverhältnis an sich was zu tun, sondern eher mit den Temperaturen und mit den Außentemperaturen. Aber wenn ich mir jetzt eine Mannschaft wie Alemannia Aachen mit dem alten Tivoli angucke, da kommt ja einiges zusammen. Oh. Da kommt der Engelplatz zusammen, da kommt eine nicht so top in Schuss seiende Oberfläche zustand dazu, da kommt eine Mannschaft dazu, die als Underdog gerne mal so richtig rustikal und kämpferisch zur Sache geht. Und dann ganz wichtig noch, dann kommt das Publikum dazu. Und ich glaube, da entstehen dann tatsächlich so Synergieeffekte, wenn du in Aachen dann Freitagabend ein Heimspiel gegen den Tabellenführer hast. Es fängt an zu regnen und die Ränge sind voll. Dann hast du, glaube ich, schon mal ein deutlich größeres Selbstbewusstsein, dass du dieses Spiel gewinnen kannst, weil es einfach deine Verhältnisse sind. Also insofern hat es, glaube ich, schon auch eine Wirkung, die man vermutlich nicht nachweisen kann, die tatsächlich psychologisch sind, wie Frank richtig sagt.
Frank, ihr habt die Fußballplätze in die jeweilige Jahreszeit eingeteilt als Thema. Welche Jahreszeit ist deine liebste zum Fußballspielen und welche ist die von bei Arminia Hannover die beliebteste Fußballzeit?
Ich würde mal sagen, meine persönliche ist immer der Herbst, weil ich erstens kein Freund unbedingt des Sommerfußballs bin, wenn die Wespen ins Bier fliegen und mein dünn bewachsener Kopf sozusagen oben mit Haaren, nicht so richtig bedeckter Kopf mehr oder licht gewordene Kopfdecke, Sonnenbrand davon trägt. Also ich mag dieses Fußballwetter im Herbst immer sehr gerne, wenn es dann wieder ein bisschen kühler wird und die Saison dann vielleicht so, na sagen wir mal, 8 Spieltage alt ist und eine erste Tendenz dann eben sichtbar ist, in welche Richtung geht es, man vielleicht einen neuen Trainer hat, neue Spieler schon ein bisschen einschätzen kann, wie lässt der Trainer spielen, haben wir nur Gurken dazu gewonnen in die Mannschaft oder ist auch wirklich ein guter dabei, was machen die Konkurrenten, obwohl nach oben oder unten ist egal. Also ich denke mal, für mich persönlich ist der Herbst immer sehr, sehr interessant und schön. Für Arminia war in den letzten Jahren das Frühjahr immer sehr gut, weil wir da gerade noch die Klasse gehalten haben und die Rückrunde immer die stärkere war von uns. Wir sind jetzt knapp immer dem Abstieg aus der Oberliga entkommen mit einer sehr guten Rückrunde, die wir gespielt haben. Und von daher kann ich sagen, dass das immer das bessere Halbjahr des SV Arminia ist, wenn es dann wieder Frühling wird.
Du darfst nicht so viel verraten. Wir wollen doch noch die Rubrik machen. Weil Hardy hat ja heute auch wieder Neues von den Rovers. Ich bin gespannt. Ich vermute, er hat es schon ganz verdrängt gehabt. Hardy, wie ist das bei dir mit den Fußballplätzen? Welche Jahreszeit ist die deinige?
Was ich wirklich liebe, ist, wenn die Saison wieder losgeht, dann geht es ja meistens mit irgendwelchen Pokalspielen los, auf Kreis- oder auf Bezirksebene. Dann habe ich hier in meinem Dorf, manchmal haben wir einen Landesligisten hier, da gehe ich dann hin. Und dann sind die Tage lang, dann duftet der Rasen, der ist wunderbar grün. Alle tragen luftige Kleidung und es ist irgendwie so eine total entspannte und auch optimistische Stimmung, weil die Saison geht ja gerade erst los. Und du hast dann halt ein Pokalspiel und gut, wenn dann ein höherklassiger Gegner kommt, dann sind die Erwartungen sowieso nicht so gut, dann kann es eigentlich nur gut ausgehen. Sind die Erwartungen nicht so hoch, dann kann es nur gut ausgehen. Und da ist so viel Optimismus in der Luft. Und ich bin im Gegensatz zu Frank, auch wenn ich genauso wenig Haare auf dem Kopf habe, durchaus Freund des Sommers und liebe diese langen Tage. Also das ist tatsächlich die Jahreszeit, die ich am liebsten mag. Und da abends dann auf den Platz zu gehen, ist natürlich großartig.
Aber der Optimismus kann auch schon nach 45 Minuten ganz arg verflogen sein, ne? Im ersten Spiel, dann, gerade im Pokalspiel.
Wir reden ja noch über die Rovers, der Nick, ne? Also da von wegen Optimismus und dritte Spielminute und so, ne?
Genau, über die sprechen wir auch noch. Kommen wir wieder zurück zu den Platzverhältnissen. Was ist etwas, also ihr habt euch auch mit Platzwarten unterhalten, wobei man ja da eher dann nicht mehr sagen kann, dass das noch Platzwarte im eigentlichen Sinne sind, sondern das sind ja schon was Techniker. die sich mit Drainagen und der Platzpflege etc. beschäftigen. Wie technisch ist das geworden mittlerweile? Gerade Frank, könnte ich mir vorstellen, da du ja selber als Vorsitzender da immer nah dran bist, was den Platz angeht.
Also bei uns wird tatsächlich viel natürlich mit Handarbeit noch gemacht. Wir haben zwar schon mehr und das war's dann aber auch schon fast. Alles andere Geräte, wenn wir jetzt mal eine Tiefenlockerung oder sowas machen wollen, damit ein bisschen Luft an die Wurzeln rankommt, das müssen wir dann eben auch kommen lassen. Und das lassen wir häufig von dem Michael Meyer auch kommen. Der ist schon seit 22 Jahren jetzt Greenkeeper, heißt es ja nicht Platzwart, sondern Greenkeeper bei Hannover 96. Seit 22 Jahren. Und wenn du fragst, wie technisch das ist, also ich bin hingefahren, um mit ihm dann ein Interview auch zu machen, mit ihm zu sprechen. Wir kennen uns auch so ganz gut. Und das Erste, was ich sehe, ist eben, dass die Arena oder das Niedersachsenstadion eben in UV-Licht gehüllt ist, zumindest ein Strafraum, um dann noch die letzten Halme dann im Herbst dann nochmal so ein bisschen dann nochmal zu dopen, dass die nochmal ein bisschen hochkommen. Ist auch wieder eine andere Geschichte, weil da Footballspiele drin vorher stattgefunden haben. Können wir nachher auch nochmal, wenn es sich ergibt, nochmal drüber sprechen. Jedenfalls war das schon die erste Technik, dass alles geleuchtet hat. Und dann haben wir uns reinbegeben in seinen Geräteraum. Der Geräteraum ist eine Riesenhalle, die im Stadion ist, vollgepackt mit Geräten. Über diesen Geräten drüber ist dann noch so ein Büro gebaut, was so in die Höhe gebaut wurde, mit Kammern drin, wo man sich dann eben dann treffen kann und wo er dann mit seinem Team dann eben die Tagesordnung dann wahrscheinlich dann halt eben durchgeht. Und ist also schon sehr technisch geworden. Auf der anderen Seite dann auch wieder ganz einfach. Er hat mir dann bei dem Gespräch so eine Wachstumskurve von dem Rasen dann auch gezeigt, wann jetzt genau diese Vegetationsperioden sind, wann der Halm wächst, wann die Wurzeln wachsen. Und daran orientiert sich eben alles, auch wenn es die Spieler und die Trainer nicht glauben. Aber das ist nun mal eben einfach so und da kann man nichts machen, trotz eines Maschinenparks, der sich echt gewaschen hat, muss man sagen.
Also diese Kurve werde ich mir übrigens jetzt im Frühjahr angucken und schauen, ob ich die in meinem eigenen Garten umsetzen kann.
Genau.
Hadi, Platzverhältnisse. Du bist ja immer der den Deckel da drauf hat. Von daher, was war für dich am interessantesten bei dem Thema?
Ach, das ist eine interessante Frage. Ich weiß gar nicht. Also, ich war am Anfang, war ich eigentlich vor allem von den Bildern gelenkt, die wir gefunden hatten. Mhm. Gerade diese Sachen da von Rot-Weiß Essen. Und dann war immer so ein bisschen die Frage, also unter welchen Voraussetzungen hat man eigentlich früher gespielt und wie ist das heute? Also wir spielen ja heute quasi gar nicht mehr auf Schnee. Das ist aber etwas, was ich aus meiner Zeit als 05-Fan kenne und einfach auch aus der Bundesliga. Also im Winter war halt Sportschau, da hat man dann gesehen, dass wir auch auf Schnee spielen. Das mit einem roten Ball oder sowas, irgendeinem farbigen Ball und das findet alles nicht mehr statt. Und das waren so ein bisschen die Fragen, so was hat sich da eigentlich getan? Also was ist sowohl dokumentieren, was war in der Vergangenheit, aber auch interpretieren, was ist dabei rausgekommen? Und da sind dann schon auch ganz interessante Sachen gekommen. Ich habe ja so ein kleines Essay gemacht, warum kein Pokalspiel mehr auf dem Dorfe stattfindet. Mhm. Also das hat ja auch so seine negativen Seiten. Also so etwas wie VfB Eppingen gegen HSV 1976, glaube ich, war es. Das würde heute nicht mehr stattfinden. Und dann habe ich als Gegenbeispiel Phoenix Lübeck gegen Borussia Dortmund gebracht, das im Hamburger Volksparkstadion, wie immer es auch offiziell heißt, glaube ich sogar Volksparkstadion, ausgetragen wurde. Und da waren unglaublich viele Dortmunder. Also da ist dieser Effekt, dass du als unterklassiger Verein ein Heimspiel gegen den Bundesligisten hast, der ist weg. Und das finde ich schon schade. Also da ist auch mit dieser Entwicklung der Platzverhältnisse, das ist ja auch alles unglaublich professionell geworden, geht dem Fußball auch ein Stück weit Überraschungsmoment und vielleicht auch Charme verloren.
Wie ist das, Frank? Gibt es da eine richtige Regelung, wann die Plätze, wie die sein dürfen, sein müssen? Also ich weiß, dass es bis zu einem Ding, bis ab einer gewissen Liga gibt es keinen Kunstrasen mehr zum Beispiel.
Also du kannst in der Oberliga, kannst du auf jeden Fall Kunstrasen spielen. Ich weiß nicht, ab welcher Liga du das nicht mehr kannst. Du musst das anmelden beim NLV auf jeden Fall. Und die meisten, also eigentlich bis auf den VfL Oldenburg jetzt in der Oberliga Niedersachsen, spielen auch alle auf Naturrasen, und aber haben die Möglichkeit, dann eben auch auf Kunstrasen auszuweichen, wenn es zum Beispiel jetzt eben stark geregnet hat und den Platz eben zu schonen, oder wenn du noch gar nicht spielen kannst, auf dem Rasenplatz dann eben auszuweichen, wenn der Platz freigegeben wurde und auch von einigen Zuschauern eben auch einfach sicher genutzt werden kann, damit eben nicht ein Platzsturm vielleicht auch eben so einfach dann auch möglich ist. Ich weiß aber gar nicht jetzt, ob es in der Regionalliga auch noch geht, ehrlich gesagt, nicht überfragt. Das weiß ich nicht.
Wie ist das eigentlich bei euch beiden so mit diesem Kunstrasen, euer Verhältnis dazu? Also Frank vielleicht zu Beginn?
Ja, es ändert sich. Also es war schon, wir haben ja auch einen Artikel drin. Natürlich ist das so, als dieser Kunstrasen aufgekommen ist, und das war ja auch nicht so ein Kunstrasen, wie man ihn heute kennt. Das waren ja dann irgendwie verfärbte Teppiche, kurze, die steinhart aber letzten Endes dann ja auch gewesen sind. Und wenn man reingefallen ist, ein Spieler sich dann da alles Mögliche aufgeschürft hat oder verbrannt hat auch. Und alleine so dieses, wenn man den in Anführungsstrichen echten Fußball mag, dann wird man diesen echten Fußball auf unechtem Rasen natürlich nicht mehr so genießen können. Also von daher schon sehr skeptisch. Mittlerweile hat sich das vielleicht auch so ein bisschen geändert. Jetzt gibt's ja auch diese Hybridrasenform, die ja auch sehr populär ist. Und dann kann man ja schon gar nicht mehr von natürlichem Kunstrasen sprechen, sondern das ist ja dann schon wieder unnatürlicher Kunstrasen mit natürlichem Rasen verfeinert. Dann geht das schon wieder so ein bisschen zurück. Und von daher hat man vielleicht sich auch parallel noch die Gewohnheit eben einfach auch daran gewöhnt. Und natürlich ist es auch so, wenn man jetzt, um vielleicht nochmal kurz auf die Färöer zu kommen, da bis auf einen Platz sind da alle Kunstrasenplätze. Anders wird es da auch nicht funktionieren. Also in der dritten Liga, da gibt es noch einen Verein, die haben eben keinen Kunstrasenplatz und der Platz sieht aber auch entsprechend aus. Und vielleicht spielen sie auch nur deswegen in der dritten Liga und sind da weniger ambitioniert, nach oben zu kommen. Also es ist dann schon ganz nett, wenn man die Wetterverhältnisse da hat, zu wissen, dass man trotz des Wetters auch ein gutes Fußballspiel sehen kann.
Ja, gut, das stimmt an der Stelle, ja. Mhm. Hardy, wie ist es bei dir?
Ja, mir fällt sofort Erlon dos Santos ein, unsere brasilianische Wuchtbrumme bei Göttingen 05. Wir hatten ein Auswärtsspiel beim SV Südharz Weltenlied wieder, das ist hier im Vorharz. Wir waren Tabellenführer, brauchten unbedingt noch 3 Punkte, um in den Aufstiegsplätzen dran zu bleiben. Und Südharz hat eigentlich einen Rasenplatz, aber wir kamen dahin und nö, Rasenplatz ist gesperrt, wir müssen Kunstrasen spielen. Und unser Trainer war komplett durch den Wind, weil er in Göttingen keinen Kunstrasenplatz hatte. Also er hat nie mit der Mannschaft auf Kunstrasen trainieren können. Und die erste Halbzeit war eine Katastrophe. Wir waren unglaublich viele Göttinger da, also wir sind völlig verzweifelt. Und dann hat sich Erlon, unsere brasilianische Wuchtbrumme, wie gesagt, hat sich dann irgendwann Mitte der zweiten Halbzeit einen Freistoß aus 30 Metern zurechtgelegt und hat das Ding in den Winkel genagelt. Und dann sind wir damit als 1-0-Sieger vom Platz gegangen. Und das war, glaube ich, der größte Sieg in dieser Saison. Ich weiß gar nicht, ob es die Aufstiegssaison war. Doch, das muss die Aufstiegssaison gewesen sein. Oder die Nicht-Aufstiegssaison, dass wir gegen Holstein Kiel gewonnen haben, aber keine Lizenz gekriegt haben. Auf jeden Fall war das ein unglaubliches Erlebnis, weil wir in der ersten Halbzeit total verzweifelten an diesem Kunstrasenplatz. Also unsere Mannschaft natürlich, aber wir Fans auch. Und man sah irgendwie, der Meistertraum kann jetzt auf diesem scheißverdammten Platz scheitern. Also das ist nur meine ganz konkrete Erinnerung, die ich daran habe. Und wenn wir jetzt mal in die Geschichte reingehen, wir haben ja einen Text drin zu den ersten englischen Kunstrasen.
Ich wollte dich gerade darum bitten.
Wunderbar, dann übernehme ich gleich. Zu den ersten Kunstrasenplätzen in der englischen Football League, Queen's Park Rangers, die sich einen hingelegt haben. Dann Luton, das wird vielleicht der eine oder andere wissen, weil die damit ja auch in der Premier League dann gespielt haben. Nee, First Division hieß es noch damals. Gespielt haben. Oldham hatte auch einen, Preston. Und da ist es tatsächlich dann so gewesen, dass die Mannschaften zu Hause deutlich mehr Punkte gewonnen haben als vorher. Die Plätze sind dann auch wieder irgendwann denaturiert worden und dann hat es sich auch wieder umgekehrt. Also man hat eindeutig gesehen, es gab zu dem Zeitpunkt einen Vorteil für die Mannschaft, die einen Kunstrasen hat. Das ist aber First Generation. Also das ist ein Kunstrasen. Das ist die erste Kunstrasenform, die sie in England hatten, die kann man sich so ein bisschen als eine Zementoberfläche vorstellen, die grün angemalt ist. Und da hat sich, glaube ich, unglaublich viel getan. Und ich bin da vollkommen bei Frank, dass das auch viele Vorteile hat. Also Frank hat die Färöer erwähnt, ich kann dann Wales bringen. In Wales ist normalerweise im Januar, Februar unglaublich viel ausgefallen, weil einfach nicht spielbar war. Und jetzt können sie halt durchspielen. Und das hilft dem Land schon, seinen Terminkalender durchzukriegen und auch die Zuschauer zu binden. Das ist ja auch noch ein Problem. Wenn dir ständig die Spieler ausfallen, dann hast du keine Zuschauereinnahmen. Und dann kommst du in eine Bredouille. Also ich glaube, Kunstrasen hat viele, viele Vorteile. Hat natürlich Vorteile für Vereine mit vielen spielenden Mannschaften. Frank nannte eben VfL Oldenburg. Die haben ja eine starke Jugendabteilung. Und das wird gar nicht anders gehen, diese ganzen Kinder auf den Platz zu kriegen, wenn du nur einen normalen Naturrasenplatz hast.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja, ich will ja noch kurz was zu ergänzen, denn das ist ja nicht nur das reine Spiel, was man jetzt als Zuschauer natürlich dann sieht, sondern das ganze Training wird natürlich dann wesentlich besser und man kann, wenn wir jetzt gerade darüber reden, dass jetzt hier draußen nicht so gutes Wetter ist und am Wochenende der Trainingsauftakt sein soll, dann steigen die Chancen natürlich, wenn man einen Kunstrasenplatz hat, dass man auch ein vernünftiges Training machen kann und die Belastung geht natürlich auch runter, wenn man jetzt auf Ascheplatz oder auf Rasenplatz mit vielen Jugendmannschaften im Herbst trainiert, dann ist das eben auch einfach hin. Wenn ein Ascheplatz zufriert, nachdem drauf gespielt wurde, dann ist es eine Buckelwiese und wenn es dann 2 Wochen Dauerfrost bleibt, kommt der vielleicht mal irgendwann trotz des Klimawandels auch mal wieder vor, dann kann man den auch nicht mehr nutzen. Und das ist beim Kunstrasenplatz natürlich auch nochmal ein ganz großer Vorteil. Ne?
Hadi, du hast auch einen Text geschrieben, die Hölle von Xira.
Ja, das ist Beton.
Deswegen finde ich das halt, also ist das das einzige Mal, wo dir das untergekommen ist?
Also das ist das Stadion, wo der höchstklassig Fußball gespielt wurde. Also ich hole mal ein bisschen auf, damit alle mitkommen, die das Heft noch nicht gelesen haben. Xira ist ein kleiner Ort, der auf Malta, und da hat das Nationalstadion gestanden bis in die 70er Jahre. Und da sind Europapokalspiele gespielt worden, da ist Qualifikation zur Weltmeisterschaft und zur Europameisterschaft gespielt worden. Und das ist im Grunde genommen eine Sandfläche gewesen, die ein bisschen verdichtet wurde. Und das heißt, wenn du gutes Wetter gehabt hast, es ist warm, die Sonne scheint, dann hast du tatsächlich so eine Art Betonoberfläche gehabt, also sehr, sehr, sehr hart. Und wenn du Regen gehabt hast, kommt auf Malta jetzt nicht so häufig vor, dann hast du eher so eine Geschichte, was ich bei Essen schon mal gesagt habe, eben so ein bisschen mit Tapetenkleistermäßig. Also nie gute Platzverhältnisse. Und für Malta war das ein Riesenvorteil, weil sie einfach mit ihrer Auswahl sportlich, technisch niemals mithalten konnten. Und die haben da große Spiele gehabt. Die haben gegen England gut ausgesehen, die haben auch gegen Deutschland gut ausgesehen. Die haben im Europapokal Manchester United hat da mal nur ein Unentschieden gespielt. Also das ist schon eine irre Geschichte gewesen. Und das ist natürlich heute, wenn man das Foto sieht, wir haben ein doppelseitiges Foto von dem Stadion im Heft, wenn man das heute sieht, dann ist es komplett unvorstellbar, dass dort um die Qualifikation zur Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft gespielt wird. Also das ist tatsächlich so ein Stück weit Fußballgeschichte. Und dann darf man da auch ruhig romantisch oder nostalgisch werden, wenn man allerdings aus der Perspektive der Spieler damals sieht, die haben das Ding, glaube ich, wirklich als Hölle empfunden. Mhm.
Seit wann gibt es eigentlich keine Spiele mehr bei Schnee? Wisst ihr das? Also habt ihr das herausgefunden bei der Recherche?
Ja, die gibt es ja noch. Also die gibt es halt nicht mehr in der Bundesliga.
Eben, das meine ich doch.
Ja, das hat natürlich viel mit dem Fernsehen zu tun. Bis zur Sportschau hatten wir 3 Spiele, die in der Sportschau übertragen wurden. Und wenn da mal irgendwo ein Spiel ausgefallen ist, oder ja doch, das ist dann ausgefallen, dann hast du tatsächlich die Ansage gehabt, wir haben heute leider nur 2 Spiele, weil das eine Spiel ausgefallen ist. Aber dafür machen wir die 2 Spiele ein bisschen länger. Und das ist natürlich, wenn du jetzt Fußball im Fernsehen bei jedem Spiel hast und dann kommt noch Bezahlfernsehen dazu, also mit Sky, dann geht das ja gar nicht mehr. Was soll denn Sky machen, wenn das Spiel plötzlich nicht stattfindet? Das hat ja irgendwie in den letzten Jahren ab und zu mal so Fälle gegeben, weil die Anfahrtswege nicht frei waren. Aber der Druck, spielen zu müssen, der ist einfach so groß, dass es gar nicht anders geht. Und deshalb sind die Auflagen auch entsprechend hoch. Also Drainage, Rasenheizung, du musst die Ränge frei halten, also die Auflagen für die erste, zweite, dritte Liga, die sind ja enorm hoch und die müssen halt erfüllt werden. Und deshalb ist ja auch Rasenheizung dritte Liga als Pflicht, ne, Frank?
Ja. Gut, Frank ist ja, ich glaube, da ist es Pflicht. Doch, da ist es Pflicht. Und
ich glaube, Leipzig diskutiert da gerade drüber.
Ja, genau, richtig. Genau, das habe ich ja auch. Genau. Aber was auf jeden Fall so ist, dass früher war das schon normaler. Ne? Heute wird wirklich bei den kleinsten Schneefällen abgesagt. Also so, ich weiß nicht, wann ich das jetzt mal einen roten Ball gesehen habe. Vielleicht, wenn es irgendwie in der Halbzeit angefangen hat zu schneien, dann kann man es ja schlecht nochmal absagen, das Spiel. Dann wird nochmal einer draufgeworfen. Aber ansonsten, ich kann mich auch an Spiele erinnern, da war da war halt viel Zufall und da war es richtig zugeschneit eben. Und als die Mittellinien oder die Seitenlinien oder Torraumlinien dann so ein bisschen versucht wurden, dann halt über mit dem Schneeschieber irgendwie kenntlich zu machen, das gibt's ja alles nicht mehr. Und viele Kommunen sagen natürlich auch recht schnell heute ab, weil es dann eben auch, weil der Platz dann eben nicht dem Verein gehört, sondern eben der Gemeinde. Und da hat der Verein dann nicht mal mehr einen Einfluss drauf, dann fällt das eben sofort aus, bevor die da irgendwie teure Sanierungsarbeiten in den Platz dann reinstecken müssen, wird dann eben gleich wieder alles abgesagt. Und irgendwie die Tendenz geht schon dahin. Und das kommt, ich glaube auch das, was Hadi auch sagt, ist tatsächlich dann zumindest dann bei den Mannschaften in bestimmten Bereichen, die auch ein paar Stufen haben für die Zuschauer, das dann zu räumen. Im Amateurfußball dann vielleicht vorwiegend auch mit Ehrenamtlichen ist auch nicht immer so einfach zu machen, wenn man dann eben Verein ist, der vielleicht nicht so ganz große Publikumsresonanz dann eben einfach hat. Aber tendenziell, weiß ich nicht, weil ich das letzte Spiel wirklich mit richtig Schnee mal gesehen habe, ich glaube, vor 20 Jahren, würde ich mal so sagen.
Ja, würde ich bei mir auch so sagen. Und das hat da ganz, ganz viel mit den Kommunen zu tun. Also wenn ich in die Situation hier in Göttingen denke, im alten Maschpark, das ist immer ein städtisches Gelände gewesen. Aber da haben wir ganz oft auf Schnee gespielt. Wir haben im Winter, gab es eine Telefonkette, wenn die Ränge geräumt würden, dann sind wir alle hin und haben mit Schneeschiebern halt ein Stück von der Tribüne freigemacht. Der Platz ist ja oft gar nicht geräumt gewesen. Da sind dann einfach Strafraum und Außenlinie mit irgendwie so einem roten Zeug abgestreut gewesen. Und dann hat man halt drauf gespielt. Und das hat natürlich ganz viel mit dem Platzwart zu tun. Also ich denke, die alte Platzwart-Generation, das sind ja oft echt knorrige Männer gewesen. Die waren oft nicht einfach mit denen umzugehen, die das dann so seit Jahrzehnten schon gemacht haben. Und die sind alle weg. Heute sind's junge Leute. Und natürlich die Auflagen von der Stadt tatsächlich. Nee, sag ab. Das kostet uns zu viel, wenn wir das Ding hinterher wieder sanieren müssen. Also lieber gar nicht spielen und dafür bleibt der Rasen heile. Rolf Rüssmann hätte schlechte Karten heute im Fußball. das wird so sein einfach. Ne?
Und Verletzungsgefahr.
Ich kann mich noch an Verletzungsgefahr, wobei ich ehrlich gesagt mich gar nicht dran erinnern kann, dass irgendwelche Leute dann verletzt wurden. Die haben dann mit albernen Strumpfhosen gespielt. Das sah immer ganz witzig aus, wie die Spieler dann rumliefen. Aber ich kann mich zum Beispiel noch an ein Zweitligaspiel in Lüdenscheid erinnern mit 05. Das muss 80/81 gewesen sein, also vermutlich irgendwann so Januar, Februar 81. Da sind wir mit dem Zug hingefahren und sind in Hagen angekommen und alles war tiefst verschneit. Und dann haben wir versucht, irgendwie nach Lüdenscheid rüberzukommen, haben Taxifahrer gefragt und der sagte, da kommt man nicht hin und das Spiel fällt doch bestimmt aus. Wir sind irgendwie hingekommen und das Spiel hat stattgefunden und das war komplett irregulär. Also der Ball hat sich nicht bewegt. Das sind mindestens 20 Zentimeter Schnee gewesen, ungewalzt. Also da kannst du nicht drauf Fußball spielen. Aber es war zweite Bundesliga.
Sehr gut. Ihr habt die Wasserschlachten natürlich als Thema drin, Hadi. Das war ja, also das ist bei diesem Thema wahrscheinlich zwangsläufig, dass man das macht. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu diesen Wasserschlachten erzählen. Das sind auf jeden Fall schöne Bilder.
Ja, das ist natürlich manchmal auch so ein bisschen die Herausforderung bei Zeitspiel, wo wenn wir jetzt solche Themen angehen, dann bestimmte Themen werden, glaube ich, erwartet, die müssen wir dann bringen und wir werden sicherlich auch im Leserinnenkreis immer noch Leute haben, für die das dann neu ist. Und insofern ist das so ein bisschen so eine Gratwanderung, so ein Spagat, wie wir das dann machen. Die Wasserschlacht 74 Deutschland-Polen, die ist natürlich so berühmt und die ist auch so, da kann man so viel zu erzählen und es gibt auch so viel Material. Ich habe auf der polnischen Seite sehr viel Material gefunden, was mir selber auch noch nicht bekannt war, sodass ich ein bisschen rekonstruieren konnte, wie das eigentlich damals gelaufen ist, wie dann die Feuerwehr dazu kam und wie es dazu kam, dass dieses Spiel angepfiffen wurde, obwohl es nicht hätte angepfiffen werden dürfen. Also das ist ja nun auch das entscheidende Spiel gewesen, wer in das Endspiel um die Fußball-Weltmeisterschaft einzieht. Also da ging es ja um einiges und die haben es angepfiffen. Und die Polen haben verloren, weil sie, soweit ich das jetzt nach dieser sehr intensiven Beschäftigung mit dem Spiel, das habe ich im Sommer gemacht, da habe ich echt stundenlang Videos geguckt, weil ich auch fasziniert war von diesen Aufnahmen, weil die Polen es im Gegensatz zu der deutschen Mannschaft nicht hinbekommen haben, sich auf diese Platzverhältnisse einzustellen. Die deutsche Mannschaft ist, glaube ich, viel, viel rationaler damit umgegangen, was da los ist auf dem Platz, was geht und was nicht geht, beziehungsweise wo was geht und wo was nicht geht. Und dann hatten sie natürlich das große Glück, ich glaube, Sepp Maier hat das Spiel seines Lebens gemacht, wenn man sich die Paraden, es gibt ja ein bisschen was auf YouTube, wir haben es auch verlinkt im Heft, wenn man sich die Paraden anguckt, die der aufs Parkett gelegt hat, ne? Unfassbar, unfassbar, was der gemacht hat. Komme ich direkt zurück nach Norderstedt, was ich vorhin sagte mit dem Fanspiel. Als Torwart bist du einfach auf schlechtem Boden richtig gut. Macht Spaß.
Was sind denn so Stadien oder Orte für euch, wo ihr sagt, da hat das Wetter immer irgendwie eine Rolle gespielt?
Also wie ich eigentlich schon sagte, für mich ist das Emden. Also Emden ist wirklich immer wieder erstaunlich. Und bevor wir da mit diesem Matchspiel da hingefahren sind, dieses Aufmacherfoto, was ich erwähnt habe, Nikolaustag, eine Woche vorher sollte ein Spiel hier gegen Hamming-Edershausen, die sind abgestiegen aus der Liga dann leider. Und da war alles komplett zugefroren. Also die haben da wirklich, das Spiel sollte stattfinden, Emden wollte da wirklich spielen. Und aus Hannover ist es auch nicht ganz so dicht, nach Emden zu kommen. Und ich habe dann Videos gesehen, die die Hamminger Spieler da aufgenommen haben, wo sie wirklich richtig rumgerutscht sind auf dem Platz. Also wirklich wie auf so einer Eisbahn da rumgeschlittert sind. Und Emden hat es irgendwie, wollte es halt irgendwie trotzdem anpfeifen. Das ist alles ein bisschen seltsam. Also Emden mag ich schon ganz gerne, es ist ganz cool mit den Zuschauern und alles. Aber diese Partien, die zumindest wir da mal gespielt haben und was man alles so mitbekommt, sind wirklich immer der Hammer. Und ich weiß nicht, wie viel Schubkarren Sand da über die Jahre da schon versandt, also aufgebracht worden sind, die da irgendwie eigentlich auch wieder verschwunden sein müssen. Ich weiß nicht, ob sie dann der Platz immer so nach unten vielleicht ein paar Zentimeter im Jahr nach unten automatisch absackt und dann irgendwann das Watt dadurch erweitert wird, weil der Sand ja wieder irgendwo hin muss. Ich hab keine Ahnung, aber es macht schon auch immer Bock, dahin zu fahren, auch weil es immer besondere Spiele waren, vom Platzverhältnissen her und aber auch ansonsten auch.
Die haben da bestimmt irgendwie so eine Maschine, die da aus dem Watt immer ein bisschen was Frisches dazu holt, was irgendwie unterm Boden läuft, sodass das ausgetauscht wird, ne?
Vielleicht ist es ja ein Polder. Aber es sind auch wirklich schöne Videos auch drin, von Emden jetzt gerade nicht, aber da hätte man eigentlich auch noch eins reinstellen können. Aber wir haben massenweise QR-Codes drin, was auch gerade Hardy sagte von den Spielen, auch von den Regenspielen oder auch von anderen Sachen. Und da gibt es schon echt ganz coole Sachen, die man sich da anschauen kann und vielleicht auch noch mehr Plätze als jetzt nur die wir gerade erwähnt haben. Mhm. Mit Sicherheit.
Das ist ein schönes Feature mit diesen QR-Codes. Stelle ich immer wieder fest. Cool. Mhm.
Genau, wir haben ja dieses Ding aus Kasachstan da, 2013, Erstligaspiel, wo sie gerade dabei sind, den Platz abzupumpen. Da sieht man so ein Fahrzeug, was versucht, das Wasser abzupumpen. Und das ist ein kleiner See, der da steht. Und die Mannschaft versucht, eine Ecke auszuführen. Du kannst aber den Ball gar nicht auf den Boden legen, weil halt Pfütze, ne? Also, weil keine Pfütze, See eigentlich. Und dann will er den einwerfen, dann kommt der Schiedsrichter und sagt, nee, geht nicht, du musst ihn treten. Und dann müssen sie es zu zweit machen, wir müssen zu zweit diese Ecke ausführen, damit sie das regelgerecht hinkriegen. Also das ist schon sehr, sehr witzig.
Aber Hardy, du musst uns noch erzählen, die Orte, die du mit diesen eigenartigen Platzverhältnissen verbindest.
Ich habe ja ein bisschen Zeit gehabt gerade und habe es ein bisschen sacken lassen können. Und was sich sehr hartnäckig etabliert hat, ist Wilhelmshaven. Der alte TSR-Platz an der Friedensstraße. Also in Wilhelmshaven hat es gefühlt immer geregnet, wenn wir da gespielt haben. Wir haben auch immer verloren und das war nie schön. Also das war, ich weiß nicht, vielleicht war ich immer nur im Herbst oder im frühen Frühjahr da. Ich bin vielleicht nie im Sommer da gewesen. Das müsste ich mal tatsächlich in der Datenbank nachgucken, wann wir da immer gespielt haben. Aber das ist eine Erinnerung, die ich mit Wilhelmshaven habe. Es regnet, es ist kalt, es ist grau und ein bisschen Wind ist ja auch da. Das wird den Emden ja auch ein Faktor sein, Frank, oder? Wind?
Ja, definitiv auch. Ja, aber in erster Linie, glaube ich, irgendwie Feuchtigkeit. Und bei Barmbek-Uhlenhorst, die hatten immer langen Rasen, weiß ich noch. Also da sind dann auch die Querpässe von unseren Spielern liegen geblieben. Das ist dann tatsächlich, glaube ich, auch so eine Taktik, dass man dann Gegner mit überrumpeln kann, dass du einfach den Rasen so lang liegen lässt, dass die Pässe, die hinten hin und her geschoben werden, eben einfach auf der Hälfte fast schon liegen bleiben und dann noch einer zwischenspritzen kann, der es kennt, sozusagen. Das war aber BU, also auch nochmal so ein Platzproblem in Anführungsstrichen der anderen Art.
So, ihr zwei, haben wir zu dem Thema Platzverhältnisse noch irgendwas, worüber wir sprechen sollten?
Ich blätter mal kurz durch, ne?
Gerne.
Also ich find, wir haben ja auch nochmal ein bisschen was über Platzstürme drin, das finde ich ganz cool. Da geht es auch um ein Elfmeterschießen im Wiederholungsspiel im DFB-Pokal Anfang der 70er, 1970, genau, ein Tag vor Heiligabend.
Schalke gegen Wolfsburg.
Schalke Wolfsburg. wo dann hinterher beim Elfmeterschießen die Zuschauer dann eben auch schon auf dem Platz dann drauf waren und den Schützen und auch dem Torwart und dem Schiedsrichter dann nicht mehr viel Raum blieb, um noch dieses Elfmeterschießen durchführen zu können. Und das immerhin schon 1970. Da gibt es auch einen Link. Also einmal auf dem Foto sieht man es auch sehr schön, wie da massenweise die Leute schon drumherum stehen. Mhm. Und wenn man sich dann das Video dazu nochmal anschaut und das nochmal hochlädt auf dem Handy oder wo auch immer, dann ist das schon auch ganz cool, wie die Zuschauer dann auch beim Tor oder Nicht-Tor dann eben immer ausflippen und der Kreis immer enger wird. Das ist auch nochmal ein echt schönes Thema, finde ich.
Also was ich noch sehr wichtig finde bei dem Thema ist, wir sind ja sehr schön so in Richtung Nostalgie und Vergangenheit unterwegs, aber es gibt natürlich auch eine Gegenwart und eine Zukunft. Und wir haben vorhin schon mal ganz kurz über Klimawandel gesprochen. Weiß gar nicht mehr warum, wahrscheinlich Zusammenhang mit Emden, kann eigentlich gar nicht anders sein. Und da kommt die Frage auf, was passiert da eigentlich in der Bundesliga und oder überhaupt in den Profiligen in Sachen Klimaschutz? Also Flutlichtanlagen, Rasenheizungen, Christoph Ruf hat uns da einen Text zu gemacht, der kennt sich ja ziemlich gut aus damit und den fand ich ziemlich erschreckend, weil da gibt es halt so gut wie gar kein Bewusstsein und da kommst du auch wieder zum Fernsehen. Da geht es dann zum Beispiel um die Flutlichtanlagen, dass die eine bestimmte Luxzahl haben müssen. Und dann gibt es Testreihen, wo man sagt, wir könnten das auch wesentlich weniger machen. Dann würde das immer noch gut erkannt werden. Die Flutlichtanlage muss laufen, selbst wenn der feinste Sonnenschein ist. Also da ist, glaube ich, auch noch ein bisschen Nachholbedarf. Und vielleicht auch, naja, da kommen wir dann wieder auch zu dieser Frage der Verantwortung des Fußballs für die Gegenwart. Auch was mit Platzverhältnissen zu tun.
Auf jeden Fall interessanter Text. Damit sind wir auch schon bei dem Stichwort. Ihr zwei könnt euch schon mal darüber Gedanken machen in den nächsten Minuten, was so die Highlights eurer Ausgabe sind. Denn vorher kommen wir zu den jeweiligen Rubriken. Und ich würde sagen, ich fange mit Frank an und wir sprechen über Arminia Hannover. Letzter Stand, wo du hier warst, war, ihr habt einen neuen Trainer verpflichtet und alles sah noch, wird knapp, wenn überhaupt, aus.
Ja, das ist sehr schön und erfreulich, dass du jetzt zu dieser Zeit mal nachfragst auch. Also damals war es tatsächlich die letzten Jahre nicht ganz so schön. Wir haben immer gegen den Abstieg aus der Oberliga Niedersachsen gespielt. Wir spielen jetzt seit, ich glaube, 12, 13 Jahren in der Oberliga. Das ist auch immer ein großer Erfolg auch gewesen, weil wir auch noch Altschulden nebenbei tilgen mussten. Und das Stadion zwar sehr schön und alt und traditionell ist, aber eben auch ein Groschengrab dann auch an verschiedenen Stellen dann immer wieder ist. Also von daher war das schon ein Erfolg. Aber die letzten Jahre war es halt eben einfach immer super knapp. Und wir hatten, nachdem wir das letzte Mal gesprochen haben, sah es nicht gut aus. Und wir hatten dann 9 Punkte in der Winterpause. Und ich weiß gar nicht, wie viele Punkte wir da, man zählt ja irgendwann auch nicht mehr. Es war wirklich noch bis zum rettenden Ufer waren. Zumal man auch nicht weiß, im Vorfeld natürlich auch, wie viele Mannschaften letzten Endes aus der Oberliga Niedersachsen absteigen, weil es immer davon abhängt, wie viele aus der Regionalliga Nord dann auch in untergegliederten Oberliga Niedersachsen eingegliedert werden. So, dass man gar nicht genau geschaut hat und eigentlich 95% der Leute dachten, das wird nichts mehr. Und die Mannschaft war eigentlich nicht so schlecht und der Trainer, den wir vorher hatten, der war auch eigentlich nicht so schlecht, aber irgendwie ist man in so eine Situation reingekommen, wo man was verändern musste. Und da blieb eben dann auch in erster Linie der Trainerstuhl, dann wo man was dran drehen konnte. Und dann hat es sich so ergeben, dass ich auch den Ferroenden Henrik Larsen kennengelernt hatte beim Fußballgucken in der Kneipe in Torschau in der Hauptstadt. Er war damals noch Trainer beim AB Agian, das ist ein Erstligist auf den Ferroer-Inseln, und wollte eigentlich auch immer nochmal in Deutschland Trainer werden. Er war hier Profi in Lübeck und Kiel, hat dann auch nochmal in Spanien gespielt, beim HSV in der Jugend. Ist 62 Jahre, jetzt mittlerweile alt. Und ich dachte, na gut, du kennst über Zeitspiel, aber auch über Arminia dann doch ein paar Vereine. Und vielleicht kannst du ihn irgendwo in die Regionalliga vermitteln, wenn mal Bedarf ist. Und dann war bei uns Bedarf und dann wir hatten immer Kontakt gehalten, habe ihn dann angerufen, ob es vielleicht sogar passen könnte, dass er hierher kommt. Und es passte ihm gerade tatsächlich ganz gut, weil das Engagement auf den Färöer Inseln beendet war. Und dann hat er uns den Arsch gerettet, muss man sagen. Und er ist ein Profitrainer. Das ist der erste Profitrainer, den wir jetzt seit vielen Jahren wieder haben. Das hat mit Hilfe von vielen Leuten auch gut geklappt, dass man das überhaupt realisieren konnte, mit einer Wohnung, die man zur Verfügung stellen konnte, die dem Verein jetzt halt nichts in diesem Fall dann kostet, sodass das für den Verein alles noch verträglich war von dem Geld her dann eben auch einfach und er auch auf einiges verzichtet hat, um da sich diesen Wunsch zu erfüllen und hat dann eine Baustelle nach der anderen dann abgestellt. Wir haben dann erstmal 0-0 gespielt oder mal 1-0, wenn es dann auch mal wieder einen Sieg gab, dann eben auch gewonnen. Die Spiele waren nicht immer schön, aber er hat einen Punkt nach dem anderen eingesammelt und am letzten Spieltag mit einer Viertelstunde warten, weil er noch auf dem Ergebnis von vom Rotenburger SV warten mussten, die ein bisschen durch einen Platzregen auch, da sind wir wieder bei Platzverhältnissen, eine Viertelstunde Unterbrechung gehabt haben, wo schon jeder gezittert hat, dass das Spiel ganz ausfällt oder wieder annulliert wird und neu ausgetragen werden muss. Jedenfalls haben wir noch eine Viertelstunde gewartet und dann war der Klassenerhalt sicher. Und wir hatten es geschafft und er hat das Unmögliche geschafft, eben in der letzten Saison die Klasse zu sichern. Und in dieser Saison stehen wir jetzt auf dem 7. Tabellenplatz, haben schon 30 Punkte jetzt in der Winterpause, nicht mehr 9. Vielleicht 1-2 Spiele mehr dann schon ausgetragen, aber trotzdem die Marke unglaublich gesteigert, sodass wir jetzt eigentlich wirklich eine richtig coole Weihnachtsfeier feiern konnten. Es gibt noch so natürlich dann Leute, die immer noch davon träumen, dass man nach oben kommt. Ist sogar noch drin, wenn man jetzt immer noch mal noch eine Serie starten würde. Aber ist jetzt gar nicht der Anspruch in dieser Saison. Wir sind einfach mal froh, dass wir jetzt echt eine richtig entspannte Rückrunde spielen können. Wir brauchen vielleicht noch 3-4 Siege, dann haben wir's. Und man vor allem auch den Kader für die Folgesaison dann eben auch schon planen kann, weil man jetzt mit den eigenen Spielern sprechen kann oder vielleicht auch mal den einen oder anderen dann von außerhalb ansprechen kann, der uns vielleicht mal zu uns wechseln könnte. Und in der Vergangenheit war es dann immer eher andersrum, so dass wir nie mit den Spielern früh genug oder jedenfalls nicht verbindlich sprechen konnten, weil die Liga nicht klar gewesen ist bis zur letzten Minute, in der wir dann wirklich spielen. Von daher sind wir da auf einem guten sportlichen Weg, erwähnen möchte ich auch noch kurz, jetzt rede ich natürlich schon recht lange.
Alles gut.
Wenn es okay ist, dass sich jetzt auch das Rudolf-Kalbert-Stadion da auch was tut. Es ist ja ein sehr, sehr schönes Stadion auch, was ja auch schon über 100 Jahre jetzt mittlerweile alt ist und aber auch in die Jahre gekommen ist. Logischerweise, es passen 16.000 Zuschauer rein, viele Stufen sind aber abgebröckelt. Die Holztribüne, die auch schon uralt ist, die ist noch intakt, das Dach ist allerdings löcherig und auch die Kabinen und alles sieht nicht mehr so gut aus und die Stadt hat sich jetzt tatsächlich, es ist ein Erbpachtgelände, alles, das heißt, dass alles, was drauf ist, ist unseres und alles, was drunter ist, gehört der Stadt. Aber die Stadt hat auch ein Interesse daran, jetzt das Stadion zu sanieren, umzubauen und als zweite, etwas kleinere Sportstätte in Hannover auch anderen Sportarten, auch unser, natürlich Fußball, dann auch zugänglich zu machen, weil hier auch früher immer Rugby-Länderspiele drin stattgefunden haben. Und da tut sich jetzt also was. Und das kam jetzt erstaunlich schnell, dass auch nach vielen Jahren der Bemühungen in der Politik, dass jetzt gerade mal alles gut zusammenpasst und dann auch gleichzeitig schon so die erste Rutsche eines Investitionsvolumens, das insgesamt ungefähr 20 Millionen Euro betragen soll, über die nächsten 6 bis 8 Jahre dann dazu dienen soll, dass man erstmal schon mal den Kabinentrakt daneben sanieren und neu bauen kann. Und das ist für uns natürlich eine sehr, sehr gute Geschichte, dadurch, dass wir über viele Jahre eigentlich das fast ehrenamtlich immerhin ein knapp 16.000 Zuschauer fassendes Stadion da immer noch erhalten haben, in dem auch die Stadt Hannover immer schon ihre Turniere ja auch ausgespielt hat und man immer wieder darauf hingewiesen hat, hier geht eins der ältesten Stadion Norddeutschlands so langsam aber sicher vielleicht auch vor die Hunde, wenn da nicht mal was passiert. Und jetzt ist der Punkt gekommen und für alle Fußball-Nostalgiker sei dann auch gleich gesagt, es soll schon drauf geachtet werden, dass es dann seinen Charme erhält, dass Stufen zwar neu gemacht werden und vielleicht nicht mehr in der Schotterbauweise, wie es ganz früher der Fall gewesen ist, gebaut werden, sondern dann schon etwas moderneren Maßstäben, aber der ganze Charakter des Stadions soll erhalten bleiben und auch die Holztribüne soll erhalten bleiben. Und in erster Linie geht es auch darum, dass man drumherum um das Stadion die Rahmenbedingungen eben einfach verbessert. Mit Kunstrasenplatz dann eben auch, weil der Ascheplatz auch komplett runtergespielt ist, da nichts mehr richtig abfließt und insgesamt die ganze Infrastruktur eben einfach lausig geworden ist. Also von daher, es macht gerade Spaß bei Arminia, muss man sagen.
Die Schafe sind euer USP, die könnt ihr jetzt nicht abschaffen.
Genau. Nein, die behalten wir natürlich. Ganz klar. Die werden auch ohne Unkraut auf den Tribünen, noch kurz für die Hörerinnen und Hörer, die sind ja dazu da, dass sie diese Schotterstufen von Unkraut befreien, indem sie es einfach auffressen. Wenn diese Schotterstufen dann nicht mehr da sind, es gibt so viele Leute, die stopfen die mit allen möglichen voll, aber sie sind ja auch betreut von der Tivo, also natürlich jetzt nicht irgendwie mit Schokolade und so, aber schon mit Broten, Kartoffelschalen und was weiß ich, was die dann alles, die fressen ja eigentlich alles und da gibt es genug, die sich um die kümmern. Also die sind hier schon auch sehr bekannt in Hannover geworden, muss man sagen, unsere Schafserle. Okay. Auch weil sie manchmal auf dem Bischofsfuller Damm spazieren geht.
Wie ist das? Kommt raus aus dem Stadion?
Ja, leider ja. Also wir haben jetzt 2 Böcke abgeschafft, die haben nur ein bisschen die kleine Herde immer in Aufruhr versetzt und die drücken sich dann unter den auch nicht mehr ganz neuen Banden durch. Und dann kommen halt alle hinterher und dann kriegst du schon mal Sonntagmorgens um 7 Uhr einen Anruf, wenn du da gerade ja, gerade noch von irgendwas träumst. Und dann ruft dich dann eben einer an und sagt, die Schafe sind auf dem Bischofswohlerdamm und die Polizei ist schon da und jetzt nicht mehr zu, dass du hierher kommst. Okay, ja. Das ist schon öfter mal vorgekommen.
Es lebe der Amateurfußball.
Ja, ja. Aber das ist ganz cool auch, weil Henrik Larsen kommt ja nun von den Schafsinseln in Färöern gerade. Und das war natürlich der Aufmacher auch in der Zeitung dann halt, dass der Ex-Profi von den Färöern zu den Schafen des SV Arminia kommt.
Wie ist das, wenn jetzt dieses Stadion halt so ein bisschen renoviert wird? Im Ellenfeld ist jetzt Denkmalschutz so gut wie safe. Ist das etwas, was ihr für euer Stadion auch anstreben würdet oder wo ihr sagt, naja, wir haben schon noch ein bisschen was vor, wäre schon ganz nett, wenn wir da auch noch in Zukunft irgendwie Veränderungen dran vornehmen können?
Ja, also das ist halt immer so ein zweischneidiges Schwert, ne? Also wir hatten unsere Tribüne, die Sitzplatztribüne, haben wir damals nicht unter Denkmalschutz gestellt, weil wir da davor dann auch noch ein paar Stufen abtragen wollten, um dann eine Terrasse zu bauen vor der Gaststätte, weil unten drin ist bei uns die Gaststätte und dann konnte man eine Terrasse zum Spielfeld hinbauen und dafür musste man Durchbrüche machen, was man bei Denkmalschutz nicht mehr hätte machen können. Wenn man das Ganze jetzt unter Denkmalschutz stellt, wird natürlich jede Reparatur auch nochmal richtig teuer. Da muss ja alles dann eben, das sieht man ja auch dann, den Dachziegel jetzt bei Häusern müssen dann ja auch genau original sein und da gibt es dann halt strenge Auflagen. Ich glaube trotzdem, dass wir werden uns damit auf jeden Fall jetzt nochmal beschäftigen, ob man das voll in den Umbau macht, ob man die unter Denkmalschutz stellt, um da wirklich ganz safe zu gehen. Das hängt auch so ein bisschen davon ab, wie jetzt die Gespräche mit der Verwaltung laufen, wie die Gespräche mit den Architekten, die jetzt von der Verwaltung beauftragt werden über die Politik dann eben, was die dazu sagen und ob sie dann eben sagen, ja gut, eigentlich müsste doch das alte Ding hier weg, dann können wir es alles noch viel schöner machen und wenn so eine Tendenz dahin geht, dann muss man eben auch schauen, dass man das sich darum bemüht. Aber wir haben es bis jetzt noch nicht gemacht mit Denkmalschutz. Es ist halt so beides, ne? Und kommt auch immer darauf an, wer dann hinterher das Geld auf den Tisch legt.
Wenn man also ich finde das eine super spannende Gratwanderung, die da stattfindet. Und das ist von außen total schön zu sehen. Bei mir passt das jetzt noch gerade. Ich bin gerade bei einem Lektorat über ein Jubiläumsbuch Holstein Kiel in den Oberliga-Jahren und habe da immer wieder die Partie Arminia Hannover gegen Holstein Kiel und habe dann Zuschauerzahlen von 8.000, 12.000, 14.000. Und kann mir das dann so versuchen vorzustellen, wie das da aussah. Ich kenne ja Fotos vom Bischofswohler Damm, wenn die Gegend gerade komplett voll ist mit Menschen. Und also das ist ja ein Ort, der wirklich Geschichte lebt. Und diese Geschichte irgendwie zu bewahren und gleichzeitig in die Moderne zu kommen, das ist eine Gratwanderung. Und da bin ich sehr gespannt, wie das funktionieren kann und wo dann vielleicht auch die Grenzen kommen. Also wo kommen dann vielleicht auch die Spielklassengrenzen? Wo kannst du dann einfach, wenn du das Ding so erhalten willst, dass es wirklich seinen Charme behält, wo ist dann Schluss in Sachen Spielklassen? Dritte Liga wird dann wahrscheinlich nicht gehen, Regionalliga wahrscheinlich noch, ne?
Also ich würde auch sagen, dritte Liga ist völlig utopisch, da musst du dann alles neu bauen. Ich glaube, Regionalliga ist auch eine Liga, wo sich Arminia gut drin aufhalten kann, wo du dann vielleicht einen Schnitt irgendwie von, ich sag mal, zwischen 2.000 und 3.000 könnte ich mir schon vorstellen. Wir haben jetzt im Moment einen guten Zuschauerzuspruch. Wir haben jetzt das Derby beim HSC gespielt, da waren auch knapp 1.500 da, davon waren über 1.000 auch die Arminia, die Daumen wirklich gedrückt haben und viele in Trikots, wir haben jetzt ganz emsige Fans auch, die das ganz schön machen, so wie in Bayreuth haben wir das auch gemacht, aufgezogen, dieses Bayreuther Modell, da habe ich gesagt, so quasi, wo dann eben die Fans Merchandising für den Verein dann übernehmen, der Verein sozusagen das Geld erstmal rausrückt dafür, dann fließen die Erlöse dann wieder in den Verein zurück und dadurch kommen halt viele coole Fanartikel dabei raus aus der Szene selbst und das zieht auch nochmal Leute an und es wird populärer, dass man zu Arminia Hannover geht, deswegen wäre es schön, wenn man noch so ein bisschen da auch oberen Drittel immer mit so einem Touch an der Regionalliga auch erstmal noch ein bisschen mitschnuppern kann, vielleicht dann auch noch ein bisschen dichter dran rücken könnte, um die Euphorie in Anführungsstrichen noch so ein bisschen warm zu halten und dann vielleicht auch irgendwann den Sprung in die Regionalliga schafft. Und da könnte man dann auch gut den Charakter und auch das, was allen ja auch wichtig ist und wo wir immer gesagt haben, das wollen wir auch erhalten und nicht höher spielen, wenn das Ganze gefährdet ist, so wie es jetzt ist. Und von daher streben wir schon an, dass wir dann irgendwann gesund in die Regionalliga aufsteigen können und dann vielleicht netten Kontrapunkt auf tieferer Ebene, das ist immer noch so eine hohe Ebene, eben vielleicht in diesem Fall dann eben zur Hannover 96, zur Kommerzebene dann eben einfach darstellen können.
Wie ist es aktuell so? Also ihr habt ja etwas, was kein Profifußballverein mehr hat, so im wirklichen Sinne, nämlich eine Vereinsgaststätte. Und an Spieltagen kann man mittlerweile wieder mitbekommen, sind regelmäßig Konzerte. Wie ist das an sich so mit dieser Kneipe? Ist die irgendwie, also die wirkt nicht wie eine reine Vereinsgaststätte, sondern schon wie ein Treffpunkt, wo man auch irgendwie am Dienstagabend hingehen kann?
Ja, es ist geil, kann man einfach nur sagen. Also es ist, also Montag sind meistens auch noch Konzerte, jeden ersten Montag im Monat sowieso. Dann haben wir eine Dart-Abteilung oder mehrere Dart-Mannschaften, die noch darten in der Gaststätte. Wir sind ja auch deutscher Meister vor ein paar Jahren geworden im Pokern, im Heads-Up. Dann hört man also auch nochmal ein paar Münzen da klimpern, dann gucken Werder-Fans bei uns ihre Spiele unter der Woche, dann gibt's Doppelkopf-Skat-Runden, alles Mögliche, Grünkohl-Essen, dann sind die Spiele sowieso, am Wochenende überschneidet sich alles, weil dann Fußball übertragen wird, weil Kartenspiel gewartet wird, weil Heimspiel ist und nach den Heimspielen findet die Pressekonferenz noch da drin statt, dann ist die Gaststätte sowieso rappelvoll und ja, es ist eigentlich immer Privatfeiern, die dann irgendwie reinplatzen, die dann losgehen müssen. Dann gehen die Zuschauer raus auf die Terrasse und gehen draußen wieder zum Bierstand hin. Und es ist einfach ein Mittelpunkt, der ganz, ganz wichtig für den Verein ist, der neue Leute anzieht, es gibt ja auch Diskussionsabende, Lesungen und alles, die auch stattfinden, die neue Leute auf unser Gelände bringen, die dann das gerne mögen, so wie die Gaststätte auch gut von dem Club mit Jürgen Becker ja auch organisiert wird mit seinem Team und die dann Gefallen an dieser Gaststätte finden, damit auch an den Verein und dann eben sagen, ich komme auch mal rum, wenn hier Fußball gespielt wird und viele finden den Eintritt darüber. Das war auch eine der ersten Sachen, die wir angeschoben haben, als ich dann im Vorstand gekommen bin, da gab es die Gaststätte halt so in dieser Form nicht. Deswegen haben wir da auch diese paar Stufen vor der Tribüne da abgetragen, diese Terrasse davor gemacht, damit ein Wirt auch unter der Woche da Veranstaltungen drin machen kann, dass er Privatfeiern vermieten kann, dass draußen gegrillt werden kann, drin getanzt werden kann oder wie auch immer. Und das hat sich dann schon bewährt. Also es ist das tatsächlich wieder das Herz des Vereins, nachdem lange Zeit nichts los war. Und also als kleinen Gradmesser, als ich angefangen habe im Vorstand, wurden 30 Hektoliter im Jahr bei Arminia getrunken, jetzt sind wir bei 200. Das ist schon ganz cool. Pilz, alles Pilz. Das andere kommt ja noch oben.
Irgendwann machen wir mal ein Heft Bier und Fußball, oder?
Ja, da hätte ich Bock drauf, wenn wir dazu auch noch was trinken. Ansonsten kannst du da ja nur mit langer Zunge sitzen. Das geht ja auch nicht. Mit der Zunge auf der Tastatur.
Hadi, wenn wir von so einem schönen Vereinsheim hören, worauf man ja echt neidisch sein kann, wie ist es bei den Bristol Rovers?
Die haben auch ein schönes Vereinsheim direkt unter der Fantribüne und da triffst du die ja nicht vor dem Spiel. Ja, da trifft man die Leute, da macht man einfach das, was man vor dem Spiel macht. Man hat die Hoffnung und teilt die. Da gibt es tatsächlich auch noch vor dem Spiel dann auf dem Vorplatz so mehrere Buden und dann gibt es meistens ein Konzert, irgendwie eine lokale Band spielt. In Bristol ist ja eine Musikstadt, also dass man mehr daraus macht. Und ich glaube, das ist ja auch wichtig geworden im Fußball. Fußballverein reicht, das reicht einfach nicht mehr, dass du 90 Minuten Spiel anbietest. Da kriegst du die Leute nicht mehr. Du musst mehr anbieten, damit sie kommen, damit sie bleiben, was Arminia, glaube ich, ziemlich gut macht, weil ja auch viele Sachen, die jetzt mit Arminia gar nicht so viel zu tun haben. Also ich habe vor, weiß nicht, anderthalb Jahren oder so, war ich bei einer Veranstaltung mit dabei über den Kicker im Nationalsozialismus. Das hat halt bei Arminia stattgefunden. Mhm. Und ich glaube, solche Sachen sind auch gut für die Imagebildung, weil man kommt dann in ganz andere Kreise rein und man wird dann damit auch ein bisschen verbunden. Also auch über diesen Inhalt dieser Sachen verbunden. Das findet in Bristol auch ein bisschen statt. Wobei Rovers sich eigentlich immer auch als Community-Verein verstanden haben, als Stadtteilverein. Und das ist in England sowieso irgendwie wichtiger, weil es gibt nicht so viele Vereine. Die Profivereine stehen da ja so ein bisschen außen vor. Und haben da ja wirklich eine krasse Unterscheidung zwischen Profivereinen und Breitensportvereinen. Und diese Profivereine, die haben immer irgendwie ein bisschen was im Umfeld. Ja, und ansonsten, was ich zu dem Thema, glaube ich, sagen muss, ist, ich war sehr froh, dass ich im letzten halben Jahr nicht zu Gast war bei dir, dass ich nicht über die Rovers sprechen musste. Das ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Ich bin ja extra nach Marokko geflüchtet, um nicht mit dir sprechen zu müssen. Und jetzt geht es wieder. Also ich bin nicht so ein großer Freund von der Trainer muss raus. Ich habe sogar einen Kommentar jetzt im Heft geschrieben zu dem Thema und zu der Dynamik, die sich da immer so gerne entwickelt in den sozialen Medien, ein Spiel verlieren oder nach 10 Minuten 1-0 hinten liegen und der Trainer muss sofort weg. Aber wir waren bei den Rovers tatsächlich in einer Situation, wo ich das Gefühl hatte, also mit dem Trainer steigen wir jetzt ab. Die Mannschaft wurde von Mal zu Mal mehr verunsichert. Die Taktik war unerträglich. Also wir haben in 6 Spielen, haben wir 3 Torchancen gehabt. In 6 Spielen. Und das ist natürlich erstmal nicht unbedingt erfolgsversprechend. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich tatsächlich nach dem einen Spiel, da haben wir in Leighton verloren bei Orient, dass ich gesagt habe, oh, wenn es so weitergeht, dann gucke ich nicht mehr. Dann habe ich einfach keinen Bock mehr. Es ist rausgeschmissene Lebenszeit. Und dann haben wir in Birmingham gespielt, bei Birmingham City, also Absteiger und Tabellenführer. Und das war klar, da werden sie verlieren. Aber die Mannschaft ist so harmlos aufgetreten und Birmingham war eigentlich, also mit ein bisschen Engagement hättest du da durchaus einen Punkt holen können. Aber es ging halt überhaupt nichts Offensives aus. Und da hat der Vorstand dann gesagt, okay, jetzt wechseln wir mal. Und das war tatsächlich ein Befreiungsschlag. Jetzt haben wir Inigo Calderón, der hat bei Brighton und Hove Albion gespielt, ein Baske. Super, super Person, alles, was ich so mitgekriegt habe. Der Fußball ist wieder interessanter. Wir haben jetzt am Wochenende endlich gewonnen, diese scheiß Negativserie endlich gebrochen. Und so, dass der Abstand zur Abstiegszone einigermaßen okay ist. Und jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Also, was ja auch oft passiert in solchen Situationen, wenn so Negativläufe sind und die Stimmung so schlecht ist, dann entsteht so eine krasse Negativstimmung. Also, alle sind irgendwie genervt, alle wissen es besser, alle winken ab, alle sagen, ich gehe da nie wieder hin. Und das musste ja alle auch erstmal brechen. Und das ist tatsächlich, also es ist faszinierend, was dann so eine Personalentscheidung manchmal auch bringen kann. Das ist ja bei Arminia, das ist ja ähnlich gewesen mit dem Larsen, dass da eine Person reinkommt, die dann irgendwie die Atmosphäre verändert. Als wenn sie die Fenster aufreißt und die schlechte Luft rausbringt und ein bisschen frische und kühle Luft reinkommt und sagst so, jetzt fangen wir von vorne an. Und dann geht das plötzlich. Also man hat bei den Spielen auch gesehen, die Spieler an sich sind schon okay. Ne? Das ist schon Drittliga-Niveau, was die haben. Aber sie funktioniert halt als Mannschaft überhaupt nicht. Und jetzt erkenne ich langsam eine Handschrift und bin sehr optimistisch für die Rückrunde, dass ich ein bisschen Spaß habe. Sonntag ist Pokalspiel in Ipswich. Das wird dann wahrscheinlich eher nicht so toll sein. Aber das ist natürlich ein Spiel, das nimmst du gerne mit. Und ja, wieder Spaß haben. Und jetzt fange ich auch tatsächlich wieder an zu planen, dass ich in der Rückrunde nochmal rüberfahre. Da hatte ich nämlich keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Und jetzt habe ich wieder Bock.
Ipswich spielt wo?
Premier League.
Okay. Ich kenne mich doch da nicht aus, Hardy. Also, deswegen frage ich doch nach.
Hast du ein Ausrufezeichen an meiner Aussage gesehen?
Ja, genau.
Ja, war auch eins.
Gefühlt habe ich das.
War auch eins.
Kommen wir zu den Heft-Highlights. Frank, du hattest ja jetzt ein bisschen Zeit. Für was hast du dich schweren Herzens entschieden?
Ich habe mir natürlich vorher auch schon Gedanken gemacht und auch schon mal durchgeblättert. Hardy hat jetzt schon den Artikel von Christoph, den habe ich mir eigentlich dafür aufgehoben, von Christoph Ruf über die Nachhaltigkeit auch, den fand ich ziemlich cool. Bernd Sauter schreibt ja immer tolle Sachen. Ich finde auch die kleinen Sachen, also vorne jetzt bei den Kurzpässen zum Beispiel, wenn man da jetzt mal so die, das hat mir sehr gut gefallen, die Trinkpause dann halt, die ist ja jedes Mal drin, wenn Bernd Sauter dann eben da Bars oder Kneipen, Cafés, diesmal ist es vom FC Turin, da was vorstellt. Singing Area ist dieses Mal auch echt wieder eine geile Geschichte. Echte Liebe haben wir drin, 20 Jahre Groundhopping Magazin. Nackte Zahlen hat Hardy jetzt dieses Mal auch eine schöne Zuschauertabelle. Die Regionalligisten, also Regionalliga übergreifend, wer die meisten Zuschauer hat, ist dann der MSV Duisburg geworden mit über 15.000. Also es gibt so viele schöne Sachen. Bernd Sauter hatte ich schon gesagt, mit Union Saint-Gilloise, die ja auch ein schönes Stadion, ein schönes altes Stadion haben, und er beschreibt das immer ganz toll, auch das Ganze, das ist so richtig schön bildlich, als wenn man da selber auch im Stadion wäre, auch die Geschichte, wie sie dann gelaufen ist, ist auch eine interessante Geschichte noch und ein schöner Schreibstil, also ich weiß es nicht, keine Ahnung, vielleicht ist es auch das von Bernd Sauter. Haiti ist aber auch geil mit Global Gaming. Also, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, aber ich habe schon ein paar genannt jetzt. Und nicht alle. Koblenz könnte ich auch noch sagen. Zum Beispiel fand ich auch sehr interessant. Dann auch mit.
Hast du mir das letzte weggenommen?
Ich habe mich ja nicht festgelegt. Du kannst ja alles noch sagen. Kleiderkammer habe ich noch nicht. Aber das fand ich zum Beispiel auch ganz interessant in Koblenz, was ja auch nicht so eine kleine Stadt ist, mit den drei Vereinen, die da erwähnt werden, mit der TuS Rot-Weiß und Kosmos, wie das alles zusammenhängt und auf einer Ebene dann alle gespielt haben und da jetzt auch eine Menge Bewegung drin ist. Und da kriegt man ja auch, ehrlich gesagt, ansonsten überhaupt gar nichts mit. Und das hat in dem Fall dann Andreas Ahrens echt auch nochmal super auf zwei Seiten untergebracht. Also entscheide ich mich jetzt dafür. Ah, jetzt hast du wieder alles offen.
Genau, jetzt muss ich mich erstmal wieder neu sortieren. Weil ich bin jedes Mal, wenn du was gesagt hast, dann bin ich zum anderen Thema gekommen. Weil ich hatte mir auch ein bisschen was zurechtgelegt. Und gucken, das war mein letztes.
Cool. Also, jetzt habe ich wirklich nichts mehr.
Also Koblenz finde ich tatsächlich auch schön, weil Andreas einen guten Ansatz hat, also diesen Zeitspielansatz hat. Ne? Der schreibt nicht nur über das Spiel, sondern der schreibt auch über das Drumherum, wie funktioniert das eigentlich alles. Und da passt da ganz wunderbar und das ist unser Mann im Südwesten jetzt. Das finde ich klasse, dass wir da auch jetzt eine Abdeckung haben. Ja, bei mir ist es manchmal natürlich ein bisschen schwierig, jetzt irgendwelche Texte rauszustellen, weil ich an vielen Texten ja selber beteiligt bin. Und selbst nur Eigenlob stinkt und stinken möchte ich nicht. Haiti fand ich tatsächlich als Autor unglaublich spannend, aber auch gleichzeitig unglaublich schwierig, weil diese Geschichte natürlich so brutal schwierig ist, also mit Naturkatastrophen, mit politischen Katastrophen, mit Banden, Bandenkriegen, mit Massenvergewaltigungen und also wirklich eine ganz, ganz schlimme Geschichte. Und dann beim Schreiben immer den Fokus darauf zu haben, dass ich ja eigentlich über Fußball schreibe und diesen Fußball immer wieder auch reinzubringen, das fand ich eine Herausforderung bei Haiti. Das hat mir aber auch sehr viel Spaß gemacht. Naja, ist ein falsches Wort eigentlich, aber das hat mir sehr viel gegeben, das zu machen, weil natürlich ist der Fußball auch auf Haiti ein riesengroßer Hoffnungsträger. Die Frauen waren jetzt bei der Fußballweltmeisterschaft dabei. Das ist einfach unglaublich, dass in so einem kaputten Land eine Frauenfußballnationalmannschaft es schafft, sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Und deshalb haben wir das Thema auch ausgewählt. Ja, und also ich nutze jetzt mal die Gelegenheit und feiere mal Johannes Bratke. Ja. Weil der hat ja in Jay's Corner, stellt er uns immer ein Stadion vor. Und der ist ja unglaublich viel unterwegs in der ganzen Welt. Und der macht immer so Querformat-Fotos, sodass man das auf eine Doppelseite so oben, die obere Hälfte hinkriegt. Und unten kann man noch ein bisschen Text reinbringen. Und der hat ein tolles Auge. Also der fotografiert toll, aber der hat auch ein tolles Auge. Das heißt, der bringt mir immer irgendwelche Stadien, von denen ich keine Ahnung habe. Und dann sehe ich die Fotos und denke, wow, ist das geil, das muss ich sehen. Und ja, den feiere ich jetzt dann mal ab an dieser Stelle.
Zurecht. Diesmal ist ja Genua auch drin von ihm.
Ich würde sagen, dann musst du, glaube ich, auch erwähnen, welches Stadion es diesmal ist.
Stadio La Scorba, ne, wird das ausgesprochen. Das zweitgrößte, das ist irgendwie 3 Kilometer weg von dem Stadio Luigi Ferrari oder Ferraris. Und ja, ist einfach ein ganz nettes Foto. Frauenmannschaft wurde irgendwie, schreibt er, 2020 gegründet, spielt jetzt in der Serie A, die Frauen von Sampdoria Genua. Und das ist ein schöner kleiner Text dazu und ein richtig cooles Foto auch. Und das ist tatsächlich so, wie immer. Das ist ja dann, das ganze Stadion ist auf einem schmalen Querbild sozusagen abgebildet, doppelseitig, und das sieht immer richtig cool aus auch. Mhm.
Also, ich schließe mich bei Thema Bernd Sauder deinen Worten an, Frank. Da gehe ich komplett mit dir mit. Ich lese seine Texte immer sehr, 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 sehr gerne. Sie sind auch wieder dieses Mal sehr, sehr lesenswert. Trotzdem würde ich gerne empfehlen, das Interview zum Thema Haiti mit den beiden Crowntoppern. Das fand ich sehr, sehr interessant. Und ein Text, der, glaube ich, auch noch nicht genannt wurde, aber Joachim Henn, ich mag ja Red Star.
Stimmt. Und
dieses Update, was er da liefert, was den.
Stimmt, der ist auch krass, der Text.
Genau, auch was den Investor angeht und die Geschichte, wie es da aktuell der Stand der Dinge ist, sehr, sehr lesenswert.
Das ist diese ganze 777-Geschichte. Hertha-Fans werden jetzt aufmerken, die ja absolut katastrophal verläuft gerade. Und ja, Red Star ist ja so ein bisschen außerhalb des Fokus, weil halt Zweitligist und keiner kriegt es so richtig mit, keiner kann es so richtig einordnen und Joachim ist ja ganz nah dran. Der bringt uns ja immer mal wieder so ein Update und ja, da kann man schön sehen, wie dieser moderne Fußball so arbeitet, wie er funktioniert, wo er scheitert und wo er auch Chancen bietet. Weil ich glaube, bei Red Star ist immer auch noch mal die Chance, dass da was Gutes bei rauskommen kann, weil die natürlich eine sehr wachsame Fanszene da haben und den Leuten auf die Finger klopfen. Mhm.
Tja, schon eine fiese Frage und viele Lieblingsartikel, muss ich sagen. Da sieht man es mal. Red Star ist auch so ein Ding. Und dann ist halt von Steve Apenowitz hier mit Dresden, das ist halt auch nett, so, ne? Also, ja, jetzt haben wir sie auch schon fast, also was haben wir denn noch nicht?
Den Crowntopping-Informer habt ihr nicht. Also, das
stimmt, das ist auch noch.
Weil das war auch eine schöne Erinnerung, wie ich das gelesen habe.
Das ist diese Rückblickgeschichte, ne? Mhm. Abstauber, genau. Naja, das ist halt auch immer so ein Versuch. Also das sind ja vorne diese Kurzeinsätze, wo wir so ja, alles Mögliche, was uns so über den Weg läuft, reinbringen. Wo ich zum Beispiel Original und Original manchmal sehr witzig finde, jetzt ja auch, da haben wir ein Liverpool-Wappen und dann irgendeinen kleinen Verein im Märkischen Oderland, der das Wappen einfach mal kopiert hat. Ich bin ja Wappenfetischist, muss ich glaube ich nicht dazu sagen. Also ja, also insgesamt kann ich glaube ich sagen, wir sind jetzt in der wir machen gerade die 38. Ausgabe und es ist einfach einerseits unvorstellbar, dass wir 38 Ausgaben haben. Wir gehen ins 10. Jahr, oder wir sind im 10. Jahr jetzt. Das ist unvorstellbar. Das ist eigentlich, fühlt sich das eher an, als wenn wir vor 3 Jahren angefangen haben. Aber es hat sich einfach auch toll entwickelt. Also sowohl was das Heft betrifft, dass wir immer besser das Gefühl bekommen haben, so das ist jetzt gut, das ist das, was die Leute auch haben wollen. Dass wir, glaube ich, unser Profil dadurch auch ein bisschen schärfen konnten. Und auch diesen Spagat hinkriegen zwischen, wir machen so ein bisschen tatsächlich Zeitgeschichte, also auch Rückblick. Dann machen wir natürlich Langstrecke, das macht ja kein Mensch mehr heute. Aber wir machen halt Langstrecke. Wir kriegen sehr viel Feedback dafür, dass es gut ist, dass wir Langstrecke machen. Das ist schön. Und aber auch den aktuellen Fußball mit reinzubringen. Über Trier, über Leipzig, über Red Star. Also das ist eine tolle Mischung. Und ich kann wirklich sagen, wir haben ein tolles Team beisammen. Das macht richtig Spaß.
Ihr habt jetzt die nächste Ausgabe schon angeteasert. Der Heftschwerpunkt ist klar. Gibt es den Artikel zum Rostocker FC schon?
Nee, der ist noch nicht da. Die Sachen machen wir ja immer erst kurz bevor das wirklich so die heiße Phase gibt, damit wir da nicht ständig aktualisieren müssen.
Ja, bei Kickers Offenbach und Rostocker FC ist, glaube ich, sehr, sehr spannend. Also da bin ich auch schon wieder sehr, sehr gespannt auf die aktuellen Statusberichte von diesen Vereinen. Genau. Gibt es noch irgendwas, was wir unbedingt loswerden wollten, was ihr unbedingt sagen wollt, erzählen möchtet?
Oder? Naja, wir beide können ja tatsächlich mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern, weil wir ja eine neue Idee haben, die wir jetzt umsetzen wollen. Ich will die mal kurz zusammenfassen. Und zwar möchten wir gemeinsam, also Zeitspiel und der Höfwieder, einen regelmäßigen kleinen Podcast machen, also einen kurzen Podcast, irgendwo zwischen 20 und 30 Minuten, wo wir uns mit einem ganz bestimmten Thema beschäftigen, was aktuell ist. Und das wird in der Regel irgendein Verein sein, wo entweder Krise ist oder absolute Euphorie und wo wir uns jemanden dazu holen von dem Verein oder aus dem Fanumfeld des Vereins und uns ein bisschen erzählen lassen, was da los ist und einfach gucken, dass wir da so ein bisschen auf den Stand der Dinge wiederkommen. Aber das kann auch schon mal sein, dass wenn jetzt die Super League durchgewunken wird, dass wir zwei Leute aus der Redaktion haben und wir diskutieren ein bisschen darüber, so wie wir das so sehen, so dass es so ein bisschen Orientierungslinie gibt. Und das soll halt nicht so lang werden wie das, was wir hier immer machen, sondern so auf 20, 30 Minuten beschränkt. Und wir werden jetzt demnächst damit starten. Wir haben eben gerade die Eckpunkte schon mal abgeklärt. Also haltet die Ohren offen und dann geht das irgendwann in den nächsten 4 Wochen vermute ich mal mit der ersten Sendung los. Dann wird Zeitspiel so richtig aktuell.
Wunderbar. Dann hast du das auch schon angeteasert. Frank, hast du noch was auf dem Herzen?
Eigentlich gar nicht. Ich habe nur so die Sorge, dass wir jetzt noch irgendeinen Artikel vergessen haben, hier zu erwähnen.
Du blätterst die ganze Zeit.
Ja, ganz genau. Ich will jetzt auch nicht jeden Abstauber oder jede Eintagsfliege hier noch vorlesen, aber ich glaube, das meiste haben wir da drin. Weil man muss wirklich sagen, wir haben ja jetzt auch, dadurch, dass wir jetzt schon diese 37 Ausgaben da gemacht haben, auch wirklich, hatten wir von Anfang an eigentlich, aber auch jetzt in dem Heft, richtig coole Autoren. Und es ist immer schwierig, wenn man sagt, das eine ist, erwähnt man das andere dann halt nicht. Und ich glaube, haben wir ganz gut drüber gebracht. Das ist insgesamt ein schönes, rundes Heft geworden. Es dank derjenigen, die da mitgeschrieben haben und aus ihren Ecken dann eben die ganzen Informationen auch parat haben.
Na gut,
das ist natürlich auch immer noch wichtig zu sagen, wir sind kein professioneller Laden, ne? Also oder kein gewinnorientiertes Unternehmen. Wir ziehen ja nicht eine Redaktion durch, sondern wir sind im Grunde genommen ja auch ein Team. Und das wollen wir auch sein. Also das soll ja auch so ein Heft sein, was so ein bisschen aus der Community rauskommt und aus dem rauskommt, was so an Bedarf da ist. Das ist nicht vergleichbar mit Magazinen, die bei irgendwelchen größeren Verlagshäusern angesiedelt sind.
Na gut, ihr zwei. Das war ein schönes Schlusswort. Von daher machen wir den Deckel drauf. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Frank, dass du bei all dem Stress dir die Zeit genommen hast, hier heute Abend vorbeizuschauen. Ganz herzlichen Dank.
Danke auch an dich und auch an alle anderen, die jetzt zugehört haben und euch allen erstmal noch ein schönes Jahr. Wir werden es ja wahrscheinlich noch hören dieses Jahr. Aber bis dahin erstmal schöne Tage. Danke dir auch.
Das will ich doch hoffen. Und natürlich bedanke ich mich wie immer bei Hardy, der wieder ganz fleißig dieses Jahr den ein, du hast es, du, ja, du warst die letzte Folge des Jahres und die erste diesen Jahres, ne? Herzlichen Glückwunsch. Wir hören uns dann hoffentlich demnächst auch mal wieder. Also, bis dahin.
Ja, Sicherheit. Ah ja, von mir auch noch alles Gute nach überall fürs Jahr. Wird ja durchaus auch ein spannendes Jahr, nicht nur im Fußball. Hoffen wir mal, dass alles irgendwie einigermaßen gut geht. Und dann schließe ich einfach mal mit Up the Gas. Und sag tschüss.
Forza Arminia. Ciao.
Ja, ciao. Wunderbar. Guter Konter.
Und das war sie, die erste Ausgabe im Jahr 2025. Demnächst geht's weiter mit der Oberliga-Trilogie. Das heißt, drei Folgen, die sich mit dem Fußball in der DDR beschäftigen, also mit der DDR-Oberliga. Wer möchte, kann diese Folgen gleich auf einen Schlag hören. Dann müsst ihr aber UnterstützerInnen dieses Podcasts werden. Das könnt ihr, wenn ihr auf fußballfrequenz.de geht, da seht ihr oben den Button unterstützen oder eben auch den Reiter unterstützen. Und da findet ihr die Möglichkeiten, wie ihr dies tun könnt. Wenn ihr dies über eine klassische SEPA-Überweisung macht, dann bitte nochmal bei mir melden, zwecks E-Mail-Adresse, damit ich euch dann entsprechend den Link schicken kann, damit ihr alle drei Folgen gleichzeitig hören könnt. Ansonsten gibt's alle zwei Wochen eine neue Folge. Demnächst geht's los. Bis dahin verabschiede ich mich, wünsche euch eine gute Zeit. Wir hören voneinander.
Hallo, ich bin Tinka vom Podcast Designermuschi. Demokratie ist sexy, weil sie Freiheit bedeutet. Die Freiheit zu lieben, zu leben und unsere Zukunft selbst zu gestalten. Doch sie ist kein Selbstläufer. Faschisten sind wie Rattenfänger. Sie locken mit einfachen Antworten, während sie dir heimlich die Menschenrechte, die Frauenrechte und die Zukunft deiner Kinder klauen. Wer sie gewähren lässt, wacht in einer Welt auf, in der Gerechtigkeit und Selbstbestimmung Geschichte sind. Gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.